Die Anzahl der H2O-Liker nimmt dramatisch zu. Bretlen Block wurde vertraulich ein Geheimpapier aus dem Gesundheitsministerium zugespielt, das eine äußerst besorgniserregende Entwicklung in unserem Lande aufzeigt. Selbst die Art und Weise, wie dieses Papier der Chefredaktion des beliebtesten, weil entlarvendsten deutschen Satirspiegels übermittelt wurde, wirft fast schon Schatten von Schlapphüten und anderen geheimdienstlichen Accessoires auf das Geschehen. Es wurde in einer Trinkflasche transportiert und überreicht, so wie wir sie, siehe Foto in der schriftlichen Fassung, aus dem alltäglichen Bild in Bahn, Bus, Büro, Konferenzraum und auch Hörsälen kennen. Wenn dieses Papier bislang geheim gehalten wurde, so hat dies besondere Gründe, die vor allem in wirtschaftlichen Interessen liegen. Mächtige Lobbyisten, vor allem aus dem Umfeld der Wasserwerke, hatten hier die Hände im Spiel, und selbst wenn die Politiker und Politikerinnen sich die Hände in Unschuld waschen, bleibt die Frage offen, ob das dabei benutzte Wasser nicht Ausfluss eines Korruptionsvorganges ist. So verändert sich das alltägliche Bild der aktiven Menschen. Statt Aktentaschen tragen sie heute Trinkflaschen mit sich, die in ihrer Bedeutung durchaus das Handy überragen. Die kann man ja inzwischen wasserdicht kaufen. Und wenn etwas überhand nimmt, kann man durchaus von einer Sucht sprechen. Bevor wir eine solche behandeln können, müssen wir uns jedoch Klarheit darüber verschaffen, was die Menschen veranlasst, sich in eine solche Abhängigkeit von Wasser zu bringen. Gut, allgemein weiß man, dass man schneller verdurstet als verhungert. Muss man deshalb bei einer 30-minütigen Straßenbahnfahrt einen Wasservorrat von 1 Liter mit sich schleppen? Naja, öffentliche Verkehrsmittel sind nicht immer pünktlich. Muss man bei einem einstündigen Vortrag sich einen Flüssigkeitsvorrat zulegen? Der Redner wird irgendwann zu einem Ende finden und aufgrund seiner eigenen physischen Belastung wahrscheinlich vor Ihnen verdursten. Möglicherweise ist die mitgebrachte Wasserflasche ein Zeichen, dass man seine Neurose durchaus präventiv handelnd im Griff hat. Sie könnte aber auch als Mittel zu einem Annäherungsversuch dienen, nach dem schon in die Jahrhunderte gekommenen Motto Nachbarin, ihr Fläschchen, oder auch als Zeichen des Vertrauens, wenn Sie die Flasche einem anderen direkt zum Munde reichen, ohne lästiges Trinkgefäß dazwischen. Konsequenter und vor allem hygienisch weniger belastend wäre es dann allerdings, vor der Teilnahme an einer nächsten Sitzung sich eine Infusion anlegen zu lassen. Vielleicht bleibt die katholische Kirche als räumlicher Ort übrig, der trinkwasserfrei bleibt. Möglicherweise mindert der sichtbare Bestand an Weihwasser die Angst. Wenn wir der großen Politik außerhalb deren Trinkpausen einen Rat geben können, wie mit der Sucht nach Wasser umzugehen ist, so zielt der darauf ab, die Entwicklung des Alkoholgenusses in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten zu studieren. In den 60er und 70er Jahren war der Alkoholgenuss eine öffentlich demonstrierte Selbstverständlichkeit. Alkohol gehörte dazu, war Zeichen physischer Leistungsfähigkeit, war ein Wettbewerb vor allem unter Männern, ein Promille gestütztes Fingerhakeln, bis einer dann tatsächlich unter dem Tisch lag. Und wer es nicht auf eine solche Spitze unter den Tisch treiben wollte, dem blieb Alkohol als legitimes Entspannungsmittel und als Ausdruck von Geselligkeit, auch während der Arbeitszeit. Er konnte als Zeichen der Nahbarkeit sogar auf dem Schreibtisch stehen bleiben und diente als Begrüßungsritual genauso wie der Händedruck. Irgendwann, so Ende der 70er, begann er allmählich verpönt zu werden, ohne allerdings aus dem Leben der Menschen zu scheiden. Er war lediglich aus der Öffentlichkeit verschwunden, versteckt in der Schreibtischschublade, und da passten kleine Flaschen besser hinein, die dann eben zur Kompensation gehaltvoller werden mussten. Die deutsche Prohibition war also genauso von den gleichen Symptomen begleitet wie die in den 20ern in Amerika. Der Alkohol verschwand im Untergrund mit all den Begleiterscheinungen, die den Untergrund zu einem solchen machen. Mit der Sucht nach Wasser stehen wir hinsichtlich der gesellschaftlichen Folgen noch am Anfang. Ziehen wir die Konsequenzen aus den politischen Rangeleien wie bei den anderen Suchtmitteln, und die führt eindeutig zu der lautstarken Forderung: Legalisieren Sie den Konsum von Wasser. Es braucht ja nicht zu solchen Auswüchsen führen wie in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und zu dem sehnsüchtigen Verlangen: Lass mich dein Badewasser schlürfen. Pardon, die letzte Pointe veranlasst uns doch zu folgender Absichtserklärung, beziehungsweise neudeutsch Letter of Intent. Wir bemühen uns im nun beginnenden Jahr, die Qualität unserer Beiträge wieder zu steigern.